Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Am 4. September 1959 kam dieser Film in die Kinos, Der Frosch mit der Maske. Die erste deutschsprachige Verfilmung eines Krimis von Edgar Wallace wurde zu einem Riesenerfolg, und zwar zu einem so großen, dass in den folgenden Jahrzehnten ganze 31 weitere Edgar Wallace-Verfilmungen folgten. Hinreichend spannend, urteilt das Lexikon des internationalen Films. Trotzdem kamen allein für diesen ersten Film über 3 Millionen Menschen ins Kino. Warum das so war und worin genau der Reiz der Edgar-Wallace-Filme besteht und bestand, das erklärt uns der Filmhistoriker Christoph Draxtra. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Draxtra, Sie sind ja deutlich jünger als die klassische Generation Edgar Wallace. Also die 60er Jahre, als diese Filme ins Kino kamen, haben Sie maximal als Säugling erlebt. Wann und wo haben Sie diese Filme für sich entdeckt?
Also für mich persönlich waren die Edgar-Wallace-Filme ein nicht wegzudenkender Teil meiner Fernsehkindheit. Also in meiner Kindheit und Jugend liefen die Filme noch mit großer Regelmäßigkeit, eigentlich einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre, allesamt auf Kabel 1, dem Privatsender. Es hat mir auch als 8-Jährigem hatte ich meine erste Begegnung mit einem Edgar-Wallace-Film, das war Der Zinker, und ich hatte danach wochenlang Albträume. Also was man aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so präsent hat, ist, dass die Filme schon in erster Linie, glaube ich, waren für Erwachsene auch konzipiert, aber ich glaube, ein wesentlicher Teil des Publikums waren auch Jugendliche. Es war der Produktionsfirma und dem Verleih immer ziemlich wichtig, eine Altersfreigabe ab 16 Jahren zu bekommen. Und es wurden auch häufig Schnittauflagen ausgeführt, also Zensurschnitte, um eine solche Freigabe zu erreichen. Also es gab eigentlich zu Hochzeiten der Wallace-Filme nur einen einzigen Film, der ab 18 war. Sonst waren sie alle ab 16. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was mich damals als Kind fasziniert hat und was auch für ein jugendliches Publikum damals sehr faszinierend war, war der Comic-Appeal der Filme. Also man hat ein von Nebelschwaden durchzogenes, von zwielichtigen und entsprechend expressiv auch besetzten, also immer mit sehr, sehr markanten Gesichtern besetzten, zwielichtigen und bösartigen Gestalten bevölkertes Fantasie-London, in dem der Pflasterstein glänzt im Dunkel und in diversen dunklen Nischen sich irgendetwas verbergen könnte. Und das hat sowas von, ja, von Comics.
Auf jeden Fall, das stimmt. Ich überlege gerade, was war denn sonst zu der Zeit, also wir sprechen ja jetzt eben zum Beispiel gerade über diesen Film Der Frosch mit der Maske, also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, so in den deutschen Kinos üblich. In welcher Weise haben sich diese Filme dagegen deutlich abgehoben?
Das war am Anfang sicherlich vor allem das Setting, die Stoffe, die nicht unbedingt so streng realistisch waren. Also wenn man sich ansieht, was für ein Brimborium, welche Verkleidung, welche extravaganten Mordwaffen die Mörder in den Edgar-Wallace-Filmen bemühen, das ist natürlich unter Gesichtspunkten des Realismus nicht unbedingt sehr überzeugend, denn ein Mörder, der sich so ausstaffiert, fällt auch eher auf. Aber das war, glaube ich, sehr wichtig, das Setting und diese Extravaganz der Kriminellen in den Filmen. Denn die frühen Edgar-Wallace-Filme, also auch sehr stark auch noch Der Frosch mit der Maske, sind sozusagen ästhetisch und erzählerisch noch sehr im bundesdeutschen Nachkriegskriminalfilm verortet, der sich immer so ein bisschen mehr an amerikanischen Genrefilmen orientiert hat, also immer versucht hat, einen gewissen Realismus zu wahren, aber eben doch immer so auch ein bisschen piefig war. Und diese deutsche Piefigkeit ist den Edgar-Wallace-Filmen inhärent, aber im Lauf der Zeit fangen sie auch an, damit zu spielen. Also sozusagen die deutschen Klischees über die Britishness und auf der anderen Seite diese deutsche Piefigkeit im Ansatz, die man auch wählen muss, um das Zielpublikum zu erreichen, verbinden sich da zu einem ganz merkwürdigen Konglomerat. Und tatsächlich ist sehr bemerkenswert die Tatsache, dass der Regisseur, der das Erscheinungsbild der Reihe und sozusagen das, was man heute als die Klischees der Edgar-Wallace-Filme wahrnimmt, dass der Regisseur, der all das mit am meisten geprägt hat, weil er 14 dieser Filme, 32 Filme inszeniert hat, Alfred Wohrer, dass der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als er anfing, sehr genau wusste, wie lächerlich das eigentlich ist. So, die Deutschen versuchen, Krimis, die in England spielen, mit ihren Schauspielern und ihren Drehorten umzusetzen. Und Alfred Wohrer hatte in den 10 Jahren, bevor er die Toten Augen von London inszenierte, Hollywood-Filme synchronisiert. Ah. So viele große Klassiker seiner Zeit, Die Brücke am Kwai oder From Here to Eternity von Fred Zinnemann, von Otto Preminger, der Mann mit dem goldenen Arm. Also er hat viele große Hollywood-Filme synchronisiert als Synchronregisseur. Und es ist seiner formalen Handschrift einerseits sehr stark anzumerken. Also die Szenen sind sehr durchdacht bei ihm. Er arbeitet oft mit Plansequenzen oder er ist sehr, sehr ökonomisch in seiner Arbeitsweise und dreht oft auf Anschluss hin, also um Szenenübergänge kreativ kreativ zu gestalten. Gleichzeitig wusste er aber, glaube ich, dass es ein bisschen lächerlich vielleicht manchmal wirkt und geht offensiv mit dieser Lächerlichkeit um. Also er erschafft seine eigene Karikatur, also er karikiert das, was er eigentlich tut, oder er karikiert den Auftrag, den er hat, und sabotiert ihn auch ein Stück weit. Also gerade in den späteren, auch in Farbe dann gedrehten Edgar Wallace-Filmen der zweiten Hälfte der 60er Jahre sieht man wirklich, wie Alfred Wohrer durch den Kakao zieht, was er da eigentlich tut und die Tradition, in der er selbst steht, auch verballhornt. Und man hat dann teilweise wirklich das Gefühl, in seinen späten Edgar Wallace-Filmen, wie zum Beispiel im 25. Jubiläumsfilm, hat man wirklich das Gefühl, fast schon einen frühen Helge Schneider-Film zu sehen, weil er so sehr ins Absurde die Klischees, die mittlerweile diese Reihe etabliert hatte, für sich selbst so sehr aufs Korn nimmt.
Er war schwul. Hat das eigentlich inhaltlich eine Rolle gespielt? Kann man da Hinweise in den Filmen finden, wenn man danach sucht?
Sicherlich. Was bei Alfred Wohrer sehr augenfällig ist, ist, dass er einen sehr, sehr beißenden und sarkastischen Blick auf das Bürgertum hat, was in den Edgar Wallace-Filmen sehr zum Tragen kommt, da sie ja oft Charaktere aus der Oberschicht zeigen oder in der Oberschicht spielen, und auch einen sehr, sehr beißenden Blick auf die Dynamik heterosexueller Beziehungen und tradierte Geschlechterbilder. Also man findet gerade in Alfred Wohrers späteren Edgar Wallace-Filmen finden sich sehr, sehr viele dezidiert schwule, würde ich sagen, Zoten. Man hat Hubert von Meyerinck als Scotland Yard-Chef, der alle Register seiner Tuntigkeit, die er im damaligen Berlin, in Berlins Theater- und Filmszenen damals berüchtigt war, ja, Hupsi von Meyerinck. Es ist interessant zu beobachten, wie sozusagen Alfred Wohrer im Lauf der Reihe und verbunden mit dem Einfluss, den er immer mehr gewann, das auch ein bisschen auskostet. Aber es ging tatsächlich schon sehr früh los. Also wenn man sich zum Beispiel das indische Tuch von 1963 ansieht, dann ist die Figur, die Klaus Kinski in diesem Film spielt, die sehr ambivalent gehalten ist, nicht so eindeutig böse oder zwielichtig wie in anderen Edgar Wallace-Filmen, dass diese Figur relativ minimal nur verklausuliert eine schwule Figur ist, die auch ein Stück weit dafür bestraft wird, dass sie homosexuell ist. Also ja. Das taucht immer wieder in seinen Filmen auf, und das verleiht den Filmen auch aus heutiger Sicht bisweilen so einen gewissen anarchischen Geist, der nicht unbedingt typisch ist für das bundesrepublikanische Nachkriegskino, und sicherlich eben auf diese ganz besondere Herangehensweise und diese Sicht, diese sarkastische und antibürgerliche von Alfred Wohrer.
Nun wurden viele dieser Filme in West-Berlin gedreht, aber Spielort ist auch England, wie man ja in vielen Außenaufnahmen sehen kann. Was erzählen diese Filme über die deutsche Gesellschaft von damals?
Es ist sicherlich verführerisch anzunehmen, dass die verborgene Schuld und die Altlasten und das, was vor 20 Jahren passierte und nie aufgearbeitet wurde und sich jetzt in einem Racheakt oder in späten Enthüllungen irgendwie Bahn bricht, das so ein bisschen zu sehen als eine Metapher natürlich für die nicht aufgearbeitete Nazi-Schuld. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass man diesen Film eher gerecht wird, wenn man sie tatsächlich als eskapistisches Paralleluniversum betrachtet, das auch sich auch gar nicht groß darum bemüht, Bezüge zur bundesdeutschen Wirklichkeit der 60er Jahre und frühen 70er Jahre dann herzustellen. Wenn man die Filme wirklich so als eine Art Pulp-Universum sehen sollte, diese Filmreihe, ja.
Herr Draxler, man hört Ihnen Ihre Begeisterung förmlich an, aber warum sollte eine junge Generation wie unsere, die mit Namen wie Heinz Drache oder Blacky Fuchsberger jetzt nicht mehr allzu viel anfangen kann, warum sollte die diese alten Filme gucken? Warum lohnt sich das?
Also Quentin Tarantino ist ein sehr großer Fan der Edgar Wallace-Filme. Er hat bei der Deutschlandpremiere von Kill Bill 2 auf der Bühne etwas gesagt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die konkreten Worte. Er meinte, Alfred Wohrer ist ein Genie. Das ist sicherlich ein guter Ansatzpunkt. Das freimütige Spiel mit Genreversatzstücken, mit Genre-Klischees, mit dem spezifischen Pathos des Genres, ja, mit seiner Sinnlichkeit, der Ästhetik. Also die Filme sehen auch aus heutiger Sicht, gerade die schwarz-weißen Filme, einfach sehr, sehr cool aus. Also es ist einfach ein sehr, sehr stylischer Look, ja. Man hat sehr ausgefallene, für diese Zeit auch sehr unkonventionelle Filmmusik von Komponisten wie Peter Thomas, die sehr, sehr viel mit Rock-Elementen und Jazz-Elementen auch arbeitet. Also auch aus musikalischer Sicht ist das eine ziemlich hippe Angelegenheit. Der Ansatz der Filme sozusagen, sich selbst nicht so ganz ernst zu nehmen und sich selbst auch mit einer gewissen Außenperspektive, mit einer Ironie zu betrachten und damit auch zu spielen. Also das sind Filme, die man heute nicht gucken muss und sich drüber lustig machen muss. Haha, wie trashig ist das denn? Weil die Filme selbst schon wussten, dass man sie so rezipieren kann und dem schon vorgegriffen haben. Und das macht es vergleichsweise leicht.
Empfehlung des Filmhistorikers Christoph Draxtra. Mit ihm haben wir über die cineastische Faszination an den Edgar Wallace-Filmen gesprochen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.